Dann herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Pressekonferenz nach der Intendantensitzung hier in Berlin. Ich begrüße sehr herzlich die Medienvertreter, die den Weg hier ins Hauptstadtstudio gefunden haben und auch alle, die uns heute über den Livestream verfolgen. Ganz kurz ein Hinweis zum Ablauf. Gleich im Anschluss werden Ihnen Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen, und Martin Wagner, Vorsitzender der Hörfunkkommission, einige Schwerpunkte aus der Intendantensitzung präsentieren. Danach nimmt dann der ARD-Vorsitzende und BR-Intendant Ulrich Wilhelm zu den wichtigsten medienpolitischen Themen Stellung. Und natürlich gibt es dann auch wieder genug Zeit für Ihre Fragen. Jetzt aber steht bei mir Patricia Schlesinger, die Intendantin des RBB. Liebe Frau Schlesinger, die Intendantinnen und Intendanten der ARD haben sich 2 Tage lang hier in Berlin getroffen, einem Ort, an dem es ja zurzeit eher die Parteipolitik in die Schlagzeilen schafft. Aber sie haben sich auch zu wichtigen Programm- und medienpolitischen Themen ausgetauscht, über die wir jetzt in unserer Pressekonferenz berichten. Vielen Dank, dass wir hier bei Ihnen im Hauptstadtstudio zu Gast sein dürfen.
Aber wirklich sehr gerne. Ich sage ein ganz herzliches Willkommen an die Kolleginnen und Kollegen hier im Hauptstadtstudio. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir haben heute 1,5 Tage hinter uns, fast 1,75 Tage hinter uns, anstrengender, kontroverser, aber auch sehr, sehr zielführender Gespräche mit dem einen oder anderen, wie ich finde, guten Ergebnis, mit schwierigen Themen. Sie haben es intoniert, Herr Huber, Telemedienauftrag war natürlich ein Thema, tatsächlich dann auch Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, Indexierung, das wird alles Herr Wilhelm nachher vortragen. Wir freuen uns am Ende auf Ihre Fragen und nochmal herzlich willkommen hier. Wir haben jetzt die nächsten eine Stunde haben wir zusammen.
Danke, Frau Schlesinger. Wir machen jetzt einen kleinen choreografischen Wechsel. Ich darf Volker Herres an meine Seite bitten und ihm auch ein Namensschild verpassen. Herr Herres, die Entwicklung des Gemeinschaftsprogramms, das erste, und insbesondere der Vergleich zum Wettbewerb, darüber zu berichten, lag ja auch bei dieser Sitzung in Ihren Händen. Dazu zählte vermutlich, wenn auch vielleicht nicht nur, auch die Freude über den hohen Publikumszuspruch bei der Fußball-WM.
Ja, Herr Huber, so ist es. Wir reden ja traditionell sehr intensiv auch immer in der Arbeitssitzung der Intendantinnen und Intendanten über das Gemeinschaftsprogramm. Und klar, diesmal war ein Fokus die bisherige Berichterstattung aus Russland über die Fußball-Weltmeisterschaft. Das Besondere ist ja, dass wir mit einem anderen Produktionskonzept an den Start gegangen sind. Wir produzieren überwiegend aus Deutschland, sind mit sehr wenigen Leuten vor Ort. Das haben wir bei den Olympischen Winterspielen auch schon gemacht, aus Leipzig, diesmal Baden-Baden. Und man kann sagen, dieses Konzept, und das ist das Erfreuliche, das ja ein sehr wirtschaftliches ist, ist aufgegangen. Ich glaube, On Air kann sich das absolut sehen lassen. Es ist keine Qualitätseinbuße, die man bei so einem Wechsel ja immer befürchtet, sondern es hat die gleiche redaktionelle und produktionstechnische Qualität, die wir bei ARD und ZDF gewohnt sind. Und ich will hier auch mal ganz ausdrücklich sagen, wir sind ja auch sportiv immer Wettbewerber mit dem ZDF, aber bei diesen Großereignissen, und das zeigt auch wieder Russland, ist die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen vom ZDF großartig. Mit der Zuschauerresonanz sind wir zufrieden. Das ist ja bei solchen sportlichen Großereignissen, Fußball-Weltmeisterschaften, nicht überraschend. Ein Millionenpublikum sitzt davor. Wir haben ganz ähnliche Werte wie beim letzten Mal in Brasilien. Wenn man den Schnitt nimmt, liegt es ein klein bisschen drunter. Das hat aber ganz schlicht damit zu tun, dass wir in Brasilien eine etwas bessere Zeitzone hatten, weil die Spiele dann eher in den Abend, wo die Zuschauerzahlen ohnehin größer sind, geraten sind. Wir haben auch den Spitzenwert des Jahres überhaupt im deutschen Fernsehen erzielt, nämlich mit dem Spiel Deutschland-Schweden. 27,48 Millionen Menschen haben das gesehen. Und ganz interessant, weil ich glaube, es beschäftigt Sie auch immer wieder. Wir haben auch mal ausgewertet, wie sind denn die jenseits des linearen Fernsehens die Zahlen. Und da haben wir nochmal 1,9 Millionen, die im Streaming oder mobil das Spiel verfolgt haben, und nochmal 1,3, die es am Desktop oder am Laptop gesehen haben. Wenn Sie die dazu rechnen, kommen Sie von 27,4 auf 31,7. Das zeigt, das Lineare ist immer noch dominant, aber hier ist ein additiver Faktor, den man mit in Rechnung stellen muss, wenn man realistisch beurteilen will, was wir dort erreichen. Und wir werden solche Zahlen künftig auch in der Medienforschung dann anders erheben. Ja, so viel zum Fußball. Und der Sommer im Ersten besteht natürlich nicht nur aus Fußball, sondern es geht mit vielem anderen weiter. Die Sommerpause des Krimis, des Tatorts, ist diesmal besonders kurz, ganze 3 Wochen. Wir haben am 8. Juli an einem spielfreien Tag Off-Duty im Free-TV in der Premiere, den Film mit den Tatort mit Til Schweiger. Und dann geht es schon am 5.8. regulär wieder los mit einem Schweizer Tatort, Musik stirbt zuletzt, ein ganz besonderer Tatort, gedreht ohne einen Schnitt in einer Einstellung. Das kennen Sie vielleicht von der Berlinale von Victoria, da hat es mal für Furore gesorgt. Dieser ist genauso gedreht und spielt im Konzerthaus von Luzern, weil dort ein Festival startet, haben wir ihn sozusagen im Vorfeld in Abstimmung mit den Schweizern platziert. Dann gibt es viele Highlights, 12 Free-TV-Premieren im Sommerkino. Können Sie alles nachschlagen, will ich nicht alles vortragen. Tolle Filme, meinen persönlichen Lieblingsfilm verrate ich Ihnen auch. Das ist die Premiere von Schick, Wolfgang Herrndorfs Verfilmung. Ein toller Roman, den der Bayerische Rundfunk betreut hat, diesen Film, oder eingebracht hat. Auf den kann man sich wirklich freuen. Das ist, finde ich, eine sehr gelungene Literaturverfilmung. Dann gibt es 9 große Dokumentarfilme, zähle ich auch nicht alle auf. Können Sie auch alle im Vorführraum oder auf unseren Online-Seiten der Pressestelle genauer nachlesen, wenn Sie Einzelheiten interessiert, oder ich stehe für Nachfragen noch hier auch zur Verfügung. Aber 9 lange große Dokumentarfilme. Einen haben wir bereits hinter uns, die Nummer 1 über deutsche Torhüter, fand ich ganz beeindruckend, und hat für einen solchen Film mit einem Marktanteil von 9,2% und über 2 Millionen Zuschauern eine große Resonanz am Freitagabend um 22 Uhr nach den Tagesthemen gefunden. Also auch ein sehr guter Platz auf dem Weg ins Wochenende sozusagen. Dann haben wir wie immer im Sommer eine ganze Staffel investigativer Reportagen aus unserer Reihe ARD exklusiv. Dazu haben Sie eine Pressemeldung vorliegen, die ich deswegen auch nicht weiter ausführen will. Und im Herbst können Sie sich auf neue Serien freuen. Eine Anwaltsserie, eine neue haben wir gerade hinter uns. Falk, die ist ausgelaufen am letzten Dienstag mit sehr gutem Erfolg. Und dann gibt es eine ganz besondere, die startet ab 4. September. Die Heiland, über eine blinde Anwältin, spielt in Berlin und orientiert sich an einem realen Vorbild, nämlich an Pamela Papst. Das war eine Berliner oder ist eine Berliner Anwältin, die auch blind ist, erblindet ist. Und daran angelehnt haben wir eine Serie entwickelt. Klar, und das kennen Sie auch schon, 30. September, Free-TV-Premiere am Sonntag von Babylon Berlin. Und wer den Ball vermisst, weil ich mit dem angefangen habe, am 24.8. geht es wieder los mit der Bundesliga-Sportschau.
So schließt der Fußball den Kreis. Herzlichen Dank, Herr Harris. Wir würden Sie nachher auch dann zu der Q&A-Session nochmal einladen, nach vorne zu kommen. Für den Moment vielen Dank. Wir machen mit dem Hörfunk weiter, meine Damen und Herren. Martin Wagner weiß, dass jetzt sein Part kommt, der Vorsitzende der Hörfunkkommission und BR-Hörfunkdirektor. Freie Mikrofonwahl. Martin Wagner, hinter der ARD steckt ja bei weitem nicht nur das erste und unsere dritten Fernsehprogramme, sondern eben auch der Hörfunk, unsere vielgehörten Radiowellen. Themen auf der Intendantensitzung hier in Berlin waren ja unter anderem die ARD-Nachtversorgung und das ARD-Radiofestival.
Ja, die Radiowellen der Landesrundfunkanstalten stehen ja für die regionale Vielfalt der ARD, aber auch für Kooperation. Und in 2 Punkten möchte ich Ihre Aufmerksamkeit jetzt darauf richten. Mit dem Start der Jungen Nacht der ARD am 2. Juli runden wir sozusagen die Nachtversorgung der ARD in den Radioprogrammen ab. Ich darf Ihnen sagen, was es gibt. Die Infonacht bietet jede Nacht der MDR für alle. Das ARD-Nachtkonzert, klassische Musik, kommt vom Bayerischen Rundfunk. Dann gibt es noch die ARD-Hitnacht vom Norddeutschen Rundfunk und die besten Hits und die aktuelle Musik vom SWR in der ARD-Popnacht. So war das bis jetzt, ab dem 2. Juli, wie gesagt, neu das vom WDR produzierte Nachtprogramm für eine junge Zielgruppe. Das wird bei 1 Live in Köln entstehen. Alle ARD-Angebote werden in der Nacht von 0 Uhr bis 5 Uhr live präsentiert und versorgen die Hörerschaft mit aktuellen Informationen aus den Nachrichtenredaktionen. Wichtig ist dabei, wir heben Synergien und versorgen sie in den programmlichen Randzonen, also von 0 Uhr gemeinsam. Das ist wichtig. 38 Radioprogramme der ARD sind dabei. Wir kooperieren übrigens im Radio noch auf anderen Gebieten, nicht nur die Nachtversorgung, auch das ARD-Korrespondentennetz ist ganz wichtig, das alle Radiowellen der ARD versorgt, der internationale Musikwettbewerb und das Radiofestival der ARD-Kulturwellen, auch darüber haben wir kurz gesprochen auf der Intendantensitzung, vom 14. Juli bis zum 8. September an 57 Abenden, irgendjemand hat es gezählt, die Pressestelle nehme ich an, bieten wir ab 20 Uhr regionale, nationale und internationale Produktionen, Konzert- und Opernübertragungen, Gespräche, Lesungen, Jazz und Kabarett. Besonders gespannt bin ich, das habe ich auch noch nicht gehört, aber wir werden uns überraschen lassen, auf das Glanzlicht des aktuellen Jahrgangs des Radiofestivals in diesem Jahr. Es ist der akustische Vorabdruck sozusagen des Romans Die Katze und der General von Nino Haratschischwili. Anspruchsvolle und anregende Hörerlebnisse sind damit garantiert. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und stelle mich hinterher auch gerne noch Fragen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Martin Wagner. Auch Herrn Wagner können Sie nachher natürlich zu den Hörfunkthemen noch vertiefend befragen. Herr Wilhelm, ich würde Sie gerne zu mir bitten, den Vorsitzenden der ARD und Intendanten des Bayerischen Rundfunks. Herr Wilhelm, zwei Tage intensiven Austausches im Intendantenkreis liegen hinter Ihnen und wir haben nachgezählt, es sind auch die ersten 6 Monate des ARD-Vorsitzes, die bereits vergangen sind. Eine Zeit, die ja hinsichtlich medienpolitischer Entscheidungen sehr viele Weichenstellungen mit sich brachte und die Zukunft wird Sie sicher auch weiterbringen. Hinsichtlich der Fragen, wie geht es weiter mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Wie stellen wir uns zukunftssicher auf?
Ja, vielen Dank, lieber Herr Huber. Patricia Schlesinger hatte es ja schon angedeutet, dass wir viele Stunden intensiver Diskussionen hatten. Und es hängt ganz einfach in unserem Land wie auch in vielen Nachbarländern damit zusammen, dass die Medienmärkte sehr stark in Bewegung sind. Das heißt, es gibt sehr viele Regulierungsthemen in Brüssel, auf EU-Ebene, im nationalen Rahmen, aber auch dann jeweils durch die Gesetzgebungsinitiativen der Länder. Und alle diese Überlegungen haben natürlich deutliche Auswirkungen auf uns ebenso wie auf alle unsere Wettbewerber. Und so haben wir uns zum einen sehr intensiv auseinandergesetzt mit den wichtigen Gesetzesvorhaben aus Brüssel, also Telekom-Paket, AVMD-Richtlinie, wenn Sie damit was anfangen können, die meisten ja, muss ich nicht näher ausführen. Urheberrechtsänderungen, die sehr stark auch derzeit in der Diskussion sind, und zwar sowohl national wie auch europäisch. Wir haben uns über das Thema der Entwicklungen bei Plattformen sehr intensiv ausgetauscht. Auch da gibt es ja die eine oder andere Initiative, die wir selber eingebracht haben, aber auch interessante Entwicklungen in der Branche insgesamt, wo wir immer wieder auch zu überlegen haben, was ist für uns der passende Weg der Distribution, über welche Ausspielwege wollen wir mit welchen Partnern unsere Inhalte an ein möglichst großes Publikum richten. Wir haben uns ausgetauscht, dieses knapp, weil es noch sehr stark jetzt in den Anfängen ist, über einen Gesetzentwurf zur Umsetzung von EU-Recht, der allerdings für Journalisten, speziell für investigativ arbeitende Journalisten, sehr bedeutsam werden kann, nämlich den Gesetzentwurf eines Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen in Umsetzung von EU-Recht. Dort sind einige Medien der Bundesrepublik schon auf den Plan getreten, auch bei der Bundesregierung, auch wir. HDZDF Deutschlandradio, weil wir Sorgen haben in dem derzeitigen Wortlaut, dass das Arbeiten von investigativen Journalisten gefährdet sein könnte. Auch dazu gerne, wenn Sie mögen, Näheres später. Wir haben auch noch einmal rund um das große Thema Auftrag und Struktur uns intensiv ausgetauscht. Die Umsetzung der Vorhaben, die wir gegenüber den Ländern und der KEF und den Rechnungshöfen und der Öffentlichkeit bekannt gegeben haben, läuft. Wir haben dazu immer wieder auch dann die Diskussion, wo stehen wir, kommen die Dinge so voran, wie wir uns das vorgenommen haben. Also all die Themen, die Sie kennen, zur Neuordnung von Lösungen bei Verwaltung, Technik, Programmerstellung, SAP, Harmonisierung, Archive und dergleichen mehr, muss ich auch nicht länger ausführen. Wir sind jetzt einen großen Schritt gegangen und vorangekommen beim Thema unserer digitalen Entscheidungsprozesse. Uns geht es nicht anders als vielen Medien oder, wenn Sie so wollen, auch Unternehmungen allgemein. dass wir auch in dem, wie wir Entscheidungen treffen, sehr stark unsere eigene Geschichte widerspiegeln. Wir haben natürlich über die Jahre, in dem Maße, in dem das Digitale bedeutsamer geworden ist über Jahrzehnte, immer wieder auch neue Gremien gegründet, Verwertungskommission, AG Kabel, AG Multiplattformstrategie, RKO und so weiter. Und all diese hatten zum Teil aber auch immer wieder Überlappungen. Und wir haben das im letzten halben Jahr sehr gründlich miteinander betrachtet und lösen jetzt 7 Kommissionen auf zum 1.9. Und an die Stelle tritt eine völlig neue Struktur mit 3 sogenannten Boards. Ein Digitalboard, das ist das Dach über allem. Vorsitz ist Benjamin Fischer, das ist der zuständige Kollege bei der federführenden Anstalt SWR, also für ARD.de. Und dem untergeordnet oder zugeordnet sind dann 2 weitere Boards, ein Distributionsboard und ein Entwicklerboard, wo wir die unterschiedlichsten Qualifikationen und beruflichen Hintergründe, die es dazu braucht, also vom technischen im umfassenden Sinne, von Entwicklerkompetenz über auch Sendetechnik, die da auch wichtig ist, über programmliche Themen, Hörfunk, Fernsehen, Online, über juristischen, speziell urheberrechtlichen Sachverstand bündeln und damit auch schneller entscheiden können und auch vor allem gegenüber denen, die von außen auf uns zugehen und uns Dinge antragen, auch konsequenter auch dann handeln können. Ist mitunter nicht ganz leicht gewesen, wenn irgendjemand Dritter eine Idee hatte, mit der ARD etwa gemeinsam einen Inhalt zu vertreiben, Allianz einzugehen beim Thema Plattform und anderes. Wer bei uns eigentlich dann die Entscheidungsebene ist, wer auch die Dinge in welcher Reihenfolge annimmt. Wir werden jetzt deutlich besser aufgestellt sein, haben das miteinander eben über die letzten Monate sehr intensiv erörtert und haben jetzt auch gestern benannt, konkret welche Kolleginnen und Kollegen in diesen Boards tätig sind, ist aufeinander abgestimmt, sodass wir wirklich die unterschiedlichen Qualifikationen auch abdecken können. Und das wird sich beim Publikum sicher nur mittelbar zeigen, dass wir eben bei der neuen Mediathek, die wir im Herbst ja angehen und mit einer Beta-Version auf den Markt bringen werden, dass wir dort auch mehr Web-Only-Angebote machen können, auch partnerschaftsfähiger sind mit anderen bei einzelnen Inhalten. All das, was auch in der Neufassung des Telemedienauftrags vom Gesetzgeber für uns mit jetzt ausdrücklich aufgenommen worden ist, an Möglichkeiten, Web-Only, Online-First und viele der Dinge, die Sie bestens kennen, dass wir das also auch gezielt umsetzen können. Ja, vielleicht dann nur ganz knapp noch zum Thema Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Auch hier gibt es ja viel Bewegung, wie ich es eingangs auch schon sagte. Die Regulierungsintensität steigt und Rechtswerke geraten auch sehr schnell dann immer wieder unter Druck, dass sie veraltet sind. Und auch das Thema, welcher Auftrag passt zu uns, ist in der Diskussion der Länder. Sie haben das ja alles auch selber geschrieben, vielfach in den letzten Wochen. Also einerseits ein Vorschlag einer Gruppe von Ländern, die den Auftrag verändern wollen, plus Elemente Budgetierung, Indexierung, demgegenüber andere Vorstellungen in anderen Ländern. Und so wie sich 16 Länder immer wieder dann am Ende finden müssen, in einer gemeinsamen Überlegung, so ist es bei uns nicht anders. Auch wir sind ja Ausdruck föderaler Vielfalt und müssen auch immer wieder zu neunt überlegen, haben wir gemeinsame Vorstellungen davon, wie wir auch in die Zukunft gehen, was die nächsten 10, 20 Jahre für uns auch bringen. Eine gemeinsame Vorstellung ist die, und das deckt sich zutiefst mit dem, was auch in den anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern in Europa, sofern sie freiheitlich verfasst sind, die Gegebenheit ist, wir wollen einen ungeteilten, zusammenhängenden, umfassenden Auftrag, der also, wie das ganz klassisch bei der BBC immer heißt, to inform, to educate, to entertain, der alle die Komponenten umfasst, die wir seit Jahrzehnten als Grundlage unserer Arbeit haben, wie das auch vom Bundesverfassungsgericht zuletzt im ZDF-Urteil auch sehr stark noch einmal ausgedrückt worden ist, weil es ein so hohes Gut ist in unserer Gesellschaft, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk alle Menschen erreichen kann, dass er allen ein Angebot macht, dass er allen auch Teilhabe am öffentlichen Leben im umfassenden Sinne eröffnen kann. Und das bedeutet aber, dass wir nicht lediglich ein Nischenangebot erbringen dürfen, sondern dass wir mitten in der Gesellschaft aufgestellt sein müssen und auch über die unterschiedlichsten Genres und Themenwelten und Inhalte auch dann frei, journalistisch frei, publizistisch frei verfügen können, um jeweils dann ein Angebot zu machen, das tatsächlich als öffentliches Gut eben weiterhin diesen Rang in der Gesellschaft behaupten kann. Wir hatten dann, auch das ist nichts Neues, sondern haben wir immer wieder auch bei uns auf dem Tisch uns ausgetauscht über neuere Medienforschungsergebnisse. Hier geht es uns wie vielen anderen Medien, dass eine gewisse Delle in der Zumessung von Vertrauen in den letzten 2-3 Jahren wettgemacht ist. Also die Vertrauenswerte erholen sich auf breiter Front in den unterschiedlichsten Teilen der Gesellschaft. Ganz interessant und sehr ermutigend bei den ganz jungen Menschen. Also die ganzen Fragen, die wir auch immer wieder dort stellen über die Jahre. Wie verantwortungsvoll geht ein Medium mit Themen um? Vertrauen Sie der Darstellung dieses Mediums? Wie glaubwürdig ist das Medium? Weisen gerade bei den unter 25-Jährigen deutlich steigende, sehr hohe Werte aus. In der Pressemitteilung finden Sie dazu ja auch Aussagen. Und auch das Thema, ist dieser Rundfunk ein Rundfunk für alle Menschen, in dem also wirklich viele, viele interessante, wissenswerte, unterhaltende Elemente finden, gehen die Werte nach oben, spiegelt sich auch in den Reichweiten, die ja auch sich über die letzten Jahre positiv im Grundsatz über unser Gesamtangebot entwickelt haben. Also wir haben zweierlei Erkenntnisse damit auf dem Tisch. Das eine ist, was die Nutzung an sich anlangt. Das hatten wir ja bei der letzten Sitzung schon mit einer Pressemitteilung herausgegeben. Diese 94% Wochenreichweite aller Menschen ab 14 Jahren in Deutschland, die ziemlich ausgeglichen über die unterschiedlichen Teile Deutschlands unsere Angebote in Hörfunk, Fernsehen, online nutzen. Und zum Zweiten, jetzt diesmal noch stärker vertieft, was sind dabei die Einstellungen, mit welchen Beobachtungen, Haltungen, Wahrnehmungen nutzen uns die Menschen? Wo sehen sie Defizite, wo sehen sie Dinge, die gut gemacht sind? Und da ist es eben grundsätzlich sehr erfreulich, bei durchaus einigen nachdenkenswerten Befunden im Detail, zum Beispiel das Thema, was ja auch immer wieder Gegenstand von vielen Reden und Interviews ist, die wir alle geben, zeigen wir das ganze Bild, werden wir den unterschiedlichen Lebenswelten in Deutschland gleichermaßen gerecht oder sind wir etwa auf der anderen Seite zu sehr in den Ballungsräumen zu Hause oder zu sehr in bestimmten Teilen der Gesellschaft nur. Mehrheiten, durchaus auch starke Mehrheiten, attestieren uns hier im Grundsatz eine gute Arbeit, aber interessant ist ja immer dann der Unterschied im Detail. Und da gibt es die bekannten Handlungsfelder, die wir auch immer wieder selber ja angesprochen haben, wo wir glauben, noch besser werden zu können und auch uns sozusagen noch stärker dann auch selbstkritisch in die Pflicht nehmen zu wollen. Vielleicht das als ein Überblick über die vergangenen 2 Tage und ich freue mich und lade Sie natürlich gerne ein, Fragen zu stellen. Danke.
Vielen Dank, Herr Wilhelm. Die Überleitung haben Sie selbst schon angesprochen. Wir würden die Pressekonferenz an dieser Stelle gerne öffnen für Ihre Fragen. Hier im Hauptstadtstudio der Kolleginnen und Kollegen, die hierher gekommen sind zur Berichterstattung, aber auch natürlich über unser Chat-Tool, das wir heute erstmals einsetzen im Livestream. Wir versuchen, so viele Fragen wie möglich aufzurufen. Herr Harris, wenn ich Sie einladen darf, zu uns zu kommen. Ich denke mal, die medienpolitischen und die Programmthemen werden den Schwerpunkt bilden. Dann sind Sie gleich hier bei uns und antwortbereit. Eine Bitte an die Kolleginnen und Kollegen hier im Saal. Wenn Sie kurz warten, bis die Franziska Pallenberger aus unserem Team bei Ihnen ist und das Mikrofon bereithält, dann können auch alle, die uns über den Stream verfolgen, Ihre Frage hören. Sind Sie auch so lieb und sagen ganz kurz noch Ihren Namen und das Medium dazu. Die 2 ersten Hände waren Herr Buß und danach bitte Sie.
Ja, Daniel Buß, ja, von ZAP. Drei Fragen habe ich auf dem Zettel. Das eine wird Sie nicht überraschen, Telemedienauftrag. Die Intendanten haben sich beraten. Vermutlich haben die Hausjustiziare nun den Auftrag, wie ihn die Ministerpräsidenten zumindest bereits beschlossen haben, auch unter die Lupe genommen. Matthias Döpfner hat anschließend gesagt, nach der Pressekonferenz vor zwei Wochen, der WDR und auch der RBB hätten sich ja schon deutlich verändert. Andere werden folgen müssen. Wie spürbar werden denn die Informationsportale der ARD sich nun verändern? Wird das der Nutzer merken? Dann Stichwort Effizienz und Sparen bei der WM, bei Sportgroßübertragung. Herr Harris, Sie sind ja selbst auf Twitter aktiv. Vermutlich haben Sie ein bisschen wahrgenommen, dass es gewissen Unmut gibt, wenn von Baden-Baden an den Tegernsee geschaltet wird. Die Frage dazu, hat man Philipp Lahm nicht nach Baden-Baden bewegen können, um, ich sag mal, super effizient zu sein? Und Thomas Bellut hatte schon ins Gespräch gebracht, ein ständiges nationales Sendezentrum für Sportgroßereignisse mit der ersten Erfahrung jetzt auch aus Baden-Baden. Wie realistisch ist es denn, eine solche Einheit tatsächlich fest zu installieren? Danke.
Wollen wir mit dem Telemedienauftrag der Frage von Herrn Buß beginnen? Herr Wilhelm.
Ja, und wenn ich darf, auch mit der dritten Frage, mit diesem sogenannten NBC oder Sendezentrum. Es hat nicht nur Thomas Bellut angekündigt, sondern auch wir als ein Ziel, das durchaus lohnen würde, verfolgt zu werden. Wir haben das intensiv auch gestern besprochen, welche Qualifikationen wir dafür brauchen. Wir haben ja zwischen ARD und ZDF in Teilen auch unterschiedliche technische Systeme, etwa bei der Grafik, bei den Redaktionssystemen, bei uns kommt der Hörfunk mit dazu. Und das will sozusagen, auch wenn das Ziel vernünftig ist und sinnvoll ist, im Detail durchaus dann intensiv bedacht sein. Und in dem Sinne werden wir schon in den nächsten Wochen die Gespräche mit dem ZDF aufnehmen. Wir haben einen gewissen Zeitdruck wegen des Jahres 2020. Dort gibt es ja mehrere große Ereignisse gleichzeitig. Und um dafür dann auch rechtzeitig starten zu können, wollen wir loslegen. Wir haben die eine oder andere Standortvariante auch schon überlegt, aber die möchte ich jetzt noch nicht öffentlich machen, sondern dazu wird es mit dem ZDF die Gespräche geben. Aber sinnvoll wäre es, wenn es uns in der Tat gelingt, gemeinsam mit den Kollegen in Mainz etwas Dauerhaftes anzubieten. Für die unterschiedlichsten Großereignisse des Sports, also Olympische Sommerspiele, Winterspiele, Fußball-Europameisterschaften, Fußball-Weltmeisterschaften. Heute ist es so, dass wir auch schon in aller Regel gemeinsam arbeiten. Eben Baden-Baden, Leipzig. Dass es aber immer wieder dann sozusagen ad hoc entschieden wird, wo gehen wir hin und wie machen wir es auch genau mit der Ausrüstung. Das Ziel eines solchen NBC wäre, dass wir eine dauerhaft etablierte Lösung gewinnen. Was den Telemedienauftrag anlangt, so ist auch da keine Lösung über Nacht denkbar. Der Gesetzgeber wird es ja jetzt bis in ungefähr den Mai nächsten Jahres noch bearbeiten. Also mit Inkrafttreten sind ja die Angaben, wird gerechnet im Mai oder im Juli nächsten Jahres. Wir werden aber dennoch umgehend daran gehen, etwas auszuarbeiten. Und wir müssen einerseits erreichen, dass wir eine gemeinsame Anwendung des dann geltenden Rechts, des im nächsten Jahr geltenden Rechts bekommen und dass wir auch gemeinsam über die journalistischen und technischen Workflows sprechen. Also keine Konkurrenz, wo es jeder irgendwie anders macht, sondern dass das, was wir in den Gesprächen mit den Verlegern erörtert haben, wo wir auch am Ende einen gemeinsamen Geist, das ist ja mitunter auch belächelt worden, diese Formulierung, aber ich finde sie trotzdem schön und gelungen, einen gemeinsamen Geist erreicht hatten, dass wir dieses dann in den Mittelpunkt stellen und für das, wie wir es konkret gestalten, eben heranziehen. Und dazu, um es knapp zu machen, werden wir jetzt Gespräche zwischen Onlinern, Juristen und den jeweiligen technisch verantwortlichen Kollegen in neuen Häusern führen und jeweils uns untereinander koordinieren, dass wir eine gewisse Einheitlichkeit der Rechtsanwendung bekommen.
Gut. Herr Herres, die Frage nach der Fußball-WM.
Ja, vielleicht auch noch ein Satz zum Thema Centralized Production. Wir haben ja glücklicherweise eine jahrzehntelange Erfahrung mit dem ZDF in engster Kooperation bei Sportgroßereignissen. Das ist ja nicht neu, das haben wir ja immer so gemacht, auch immer weiter ausgebaut. Man kann eigentlich salopp sagen, hinter den Kulissen teilen wir in Produktion und Technik alles, bis auf die Hotelzimmer. Das ist sehr, sehr verzahnt und das ist eine gute Voraussetzung, um jetzt auch in diesem Modell, das wir jetzt fahren, nicht Sand im Getriebe zu haben, sondern das ist sehr eingespielt. Die Kolleginnen und Kollegen kennen sich auch alle, weil es eigentlich immer ähnliche Personen sind, die bei solchen Ereignissen dabei sind, weil man dazu eine große berufliche Erfahrung auch braucht. Und deswegen bin ich sehr optimistisch, dass wir das auch hinkriegen mit dem ZDF. Wir wollen es beide. Dann sind noch viele Details, Herr Willem hat es angesprochen, zu klären, weil eine solche Standortfrage und Ausstattungsfrage viele Fragen aufwirft. Und das muss man in Ruhe jetzt bei uns innerhalb der ARD haben wir getan und dann mit dem Kollegen im ZDF erörtern. Schalte zu Philipp Lahm. Was haben Sie gegen den Tegernsee? Ist wunderschön und eine Schalte von Baden-Baden zum Tegernsee löst auch keine besonderen Kosten aus. Ich finde, Jessi Wellmer macht das, wie vieles andere auch, exzellent. Das sind spannende Gespräche und es bringt ein Stückchen Abwechslung in die Reihe. Mir gefällt's.
Gut, die nächste Frage war, genau,
bitte. Ja, hallo, mein Name ist Klaus Lauer von Reuters. Eine Frage an Herrn Wilhelm. Sie hatten eben von sich aus erwähnt, die Plattformen und von interessanten Entwicklungen, die es in der Branche gibt. Gestern hat nun ProSieben zusammen mit Discovery eine gemeinsame Videoplattform vorgestellt und ganz explizit ARD, ZDF, RTL zur Mitarbeit, zur Kooperation eingeladen, um einen nationalen Champion zu schaffen. Sie hatten sich in der Vergangenheit auch zu dem Thema geäußert. Können Sie das mal bewerten? Wäre das interessant für Sie oder haben Sie da einen anderen Fokus vielleicht? Danke.
Die Idee, die ich ins Gespräch gebracht hatte, war noch weiter gedacht. Das sollte ja nicht nur Unterhaltungsangebote betreffen, sondern auch Themen wie Information, Kultur, Wissenschaft, Bildung. Aber das schließt ja nicht aus, dass es eine ganze Reihe von weiteren Lösungen und auch Allianzen gibt. Ich denke, das ist eine interessante Entwicklung für den Markt in Deutschland sowieso und wir werden uns das genau ansehen und das Angebot der Partner Discovery und ProSiebenSat.1 ist ja schon öffentlich an alle ergangen, sich damit zu beschäftigen. Genau das werden wir tun, aber Sie werden verstehen, dass ich in einem so frühen Stadium nicht sagen kann, wir machen das oder wir machen das nicht, sondern wir werden es uns eben genauer dann erläutern lassen und einmal sehen, welche Möglichkeiten sich ergeben. Das gilt im Übrigen auch für eine Reihe anderer Initiativen, die derzeit unterwegs sind, die noch nicht alle publik gemacht sind, aber es gibt sozusagen durchaus den gemeinsamen Aspekt der Bündelung der Kräfte, der Bündelung von Reichweite und des Eingehens auch neuer Kooperationen, die vielleicht früher so sich gar nicht gefunden hätten. Und was speziell jetzt Deutschland anlangt, ist halt dadurch, dass Germany's Gold damals nicht kommen konnte, durch die Entscheidung des Bundeskartellamts, die eine Lösung, die sehr früh in einer Marktentwicklung eigentlich für alle Beteiligten interessewahrend geglückt wäre, nicht gekommen. Und jetzt gibt es die unterschiedlichsten Überlegungen, die aber nie dem nahe kommen, was man damals eigentlich konzeptionell entwickelt hatte. Aber so ist es nun. Das Kartellamt hat sich entschieden und alle weiteren Entwicklungen versuchen jetzt ein Stück weit eben damit umzugehen.
Ich darf an der Stelle kurz erwähnen, dass wir zu der Plattform-Idee der Kollegen von ProSiebenSat.1 auch eine Frage aus München von der Frau Tierschke, SZ-Medienredaktion, haben, die sich aber deckt mit der Antwort, die Sie auch gegeben haben, Herr Wilhelm. Frau Tierschke fragt, was halten Sie von dem Vorschlag des ProSieben-Chefs Konze, ein gemeinsames deutsches Streaming-Plattform als Gegenpol zu Netflix zu schaffen? Ich denke und hoffe, Frau Tierschke, mit Grüßen aus Berlin. Die Antwort haben wir hiermit auch darauf gegeben. Der nächste Fragesteller hat das Mikrofon bereits.
Jakob Bure, Planet Interview, auch eine Frage zu Plattformen. Habe ich die Plattform YouTube, also mit dem Rundfunkbeitrag werden jetzt ungefähr 60 YouTube-Kanäle finanziert, inklusive Gaming-Channel. Gleichzeitig verlangen jetzt die Landesmedienanstalten, die ja meines Erachtens auch größtenteils gebührenfinanziert sind, von privaten YouTubern und Streamern ab 500 Zuschauer den Erwerb einer Rundfunklizenz. Kostenpunkt, glaube ich, 4- bis 5-stellig. Auch von Leuten, die jetzt zum Beispiel da nur zeigen, wie sie ihr Auto waschen. Das gibt's tatsächlich. So, das heißt, einerseits dringen jetzt ARD und ZDF vor in die YouTube-Welt. Während auf der anderen Seite die LMAs 5- oder 4-stellige Beträge für eine Lizenz von privaten YouTubern verlangen. Befürworten Sie, Herr Wilhelm, dieses Vorgehen der Landesmedienanstalten gegenüber den privaten YouTubern und Streamern?
Das ist eine spannende Frage, aber da werde ich mich jetzt nicht äußern, weil es die Kompetenzen einer anderen Ebene angeht. Und wir sozusagen in unserer Zusammenarbeit mit YouTubern, mit Publikum oder auch mit den Plattformen dieses so nicht machen. Aber bitte erwarten Sie von mir jetzt da keine Bewertung zu dieser Initiative, die ja aus dem Medienrecht kommt und zusammenhängt mit der Rechtsanwendung und Auslegung vom Medienrecht.
Herr Huber, Sie haben das Mikrofon, ja. Tagesspiegel.
Genau, auch Huber, aber diesmal vom Tagesspiegel. Eine Frage an Herrn Wilhelm. Gab es denn noch mal eine üppige, vielleicht kontroverse Diskussion über den Telemedienauftrag? Ich habe noch die Sitzung bei Rheinland-Pfalz in Erinnerung. Es gibt ja dann diese Schlichtungsstelle, die wird wohl mal von Ihnen geleitet wahrscheinlich, vielleicht auch mal von Herrn Döpfner. Weil vor allen Dingen dann, wenn es sozusagen zum Schießen kommt, wenn eine Pattsituation sich ergibt, dann wird der Vorsitzende entscheiden. Ich war ein bisschen verblüfft darüber, dass die ARD, die ja immer sehr auf Autonomie pocht, sich dann doch darauf einlassen wird, dass einer vom Zeitungsverlegerverband sagen wird, das dürft ihr nicht.
Ja, also mit Verlaub, so wie Sie es zusammengefasst haben, trifft es nach meiner Auffassung nicht zu. Es ist eine Schlichtungsstelle, die keine Entscheidungen treffen wird. Dann wäre es ja eine Schiedsstelle, aber es ist eine Schlichtungsstelle, die hat Empfehlungen auszusprechen. Die Frage, ob eine Empfehlung aufgegriffen wird oder nicht, liegt weiterhin in der Verantwortung der Geschäftsleitung der jeweiligen Anstalt, wo nötig auch mit Beteiligung von deren Gremien. Und wenn das sozusagen nicht zur Zufriedenheit eines beschwerdeführenden Verlages ausgeht, also dass eine Empfehlung nicht übernommen wird, dann bleibt weiterhin der Weg zu Gericht. Also es ist keine Ersatzvornahme anstelle einer Entscheidung der Intendanten, die ja in der publizistischen Verantwortung stehen, sondern es hat empfehlenden Charakter. Auf der anderen Seite ist es sehr sinnvoll, weil wir im Gespräch bleiben, weil wir über die unterschiedlichsten Fälle, von denen jeder jeweils ein bisschen anders ist, wie ja auch unsere Angebote sich immer wieder unterscheiden im Detail, weil wir darüber im Gesamtzusammenhang reden können. Und wir waren uns einig, Matthias Döpfner hat das ja auch so gesagt, maßgebend sind journalistische Maßstäbe. Also wo einfach Kollegen, die ja das Gleiche gelernt haben, miteinander auch sehen können, ist es in dieser Situation des Geschehens unter dem Eindruck aktueller Entwicklungen und so weiter ein Angebot, das gedeckt ist von den rechtlichen Vorschriften oder nicht. Aber keine bürokratische, abgehobene Schau der Dinge, sondern wirklich ein journalistischer Maßstab, wo Leute auch vom gleichen Fach sich durchaus sehr intensiv dann austauschen können. Was die Diskussion anlangt, so musste die nicht jetzt kontrovers geführt werden. Wir haben es ja im Vorfeld beraten. Ich hatte das ja auch bei der Pressekonferenz, wenn ich es richtig im Kopf habe, schon sagen können, dass es ein bestimmtes Ergebnis gab der Gespräche im kleinen Kreis und dass ich dann jeden einzelnen Kollegen, jede Kollegin, jeden Kollegen angerufen hatte in zum Teil sehr langen Gesprächen und insgesamt das Einverständnis aller dazu einholen wollte und auch bekam. Und dann an den Länderkreis zurückgeben konnte, wir, also alle 9 Intendantinnen und Intendanten der ARD, stehen zu diesem Ergebnis. Und das Gleiche fand ja auf Verlagsseite statt. Da gab es ja auch eine Befassung von einer Woche lang des Präsidiums, glaube ich, wo Matthias Döpfner einen Brief geschickt hatte mit seiner eigenen Bewertung. Aber die Rückmeldung, die Rückläufe, aller noch abzuwarten hatte, bis auch er dann melden konnte, auch unsere Seite steht dazu. Und worum es jetzt heute insbesondere ging oder gestern Abend war die Frage, wie setzen wir das jetzt um, sodass es möglichst auch, wie von mir schon gesagt, koordiniert und gemeinschaftlich erfolgt und dass wir auch die vielen redaktionellen Entscheider einbinden können, denn wir haben ja wirklich sehr dezentrale Angebote. Es gibt so viele verschiedene Gefäße, und Angebote mit sehr vielen Entscheidungen, die dann auch dezentral erfolgen, jede Minute, wenn Sie so wollen, im Netz, und um hier tatsächlich auch eine gemeinsame Auslegung des dann geltenden Rechts zu erzielen, müssen wir im Gespräch bleiben. Und das werden wir tun.
Die nächste Frage kommt von Herrn Wagner.
Von also, was den Vorsitzenden
anbelangt. Ja, genau.
Die war noch ist offen. Es so, also es gibt keinen Wechsel, wo Matthias Döpfner oder ich Vorsitzender bin, sondern es ist ja paritätisch, diese Schlichtungsstelle. Und wir werden einfach miteinander, das steht auch noch nicht im Detail fest, wer alles dann Mitglied sein wird. Das haben die Länder auch mit Recht, glaube ich, uns überlassen. Im Gesetzeswortlaut findet sich ja nur die Tatsache, dass es so eine Schlichtungsstelle gibt. Und wie wir das dann miteinander aufsetzen werden, das wird Gegenstand von kollegialen Gesprächen in den nächsten Wochen und Monaten sein. In Kraft treten wird es ja erst, wie ich sagte, zur Jahresmitte nächsten Jahres. Da haben wir also noch etwas Luft.
So, Jörg Wagner, RBB Medienmagazin. Sie haben vorhin eine Zahl kommuniziert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, unter dem Stichwort Rundfunk für alle, 80%. Mich würde mal interessieren, was die anderen 20%, die sich vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht angesprochen fühlen unter diesem Stichwort, was das Ihrer Kenntnis nach für eine Bevölkerungsschicht ist, oder vielleicht lässt sich das anders quali- und quantifizieren. Zweite Frage. Ich habe letzten Samstag mit freudiger Erregung einen Spot gesendet, der eingeleitet wurde mit ARD, Wir sind deins, und auch ausgeleitet wurde. Gibt es über diese zugegebenermaßen natürlich legitimen PR-Tools Formate, die Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen diskutiert haben, wo man wieder zurückkehrt zu einer Tradition, die ich mal sehr gut fand? Beim Westdeutschen Rundfunk hieß das Tatort WDR, beim Norddeutschen Rundfunk hatte man das mal so benannt. Beim RBB gab es das mal, beim Bayerischen Rundfunk hieß das, glaube ich, Wir über uns oder so ähnlich, wo tatsächlich auch normale Menschen, die nicht die Gelegenheit haben, wie hier in einer Pressekonferenz anwesend sein können, Fragen stellen können, um dieses Wir sind deins auch mal ein bisschen sinnlich erfahrbar zu machen, außer über, ich sag mal, das, was legitim ist und PR heißt. Mhm. Das waren meine zwei Fragen. Vielen Dank. Mhm.
Gerne. Also, das haben wir jetzt nicht bestellt, diese Frage, aber sie passt natürlich jetzt doch sehr schön. Wir hatten eine große Publikumsaktion in meinem Haus, dem BR, unter dem Titel Mitmischen, wo wir einem sehr breiten Kreis angeboten hatten, nicht nur wie beim Tag der offenen Tür flüchtig zu sehen, wie sehen die Studios aus oder was ist ein Mischpult, sondern wirklich ganz nah dabei zu sein, wie wir arbeiten. Also bei Redaktionssitzungen mit dabei zu sein, mitzubekommen, wie werden Themen ausgewählt, wie werden Themen aufbereitet, mit Regionalkorrespondenten vor Ort zu sein, aber auch bei vielen anderen Bereichen des Hauses. Über 50 Redaktionen haben mitgemacht. Diejenigen Bürger, die dabei viel Zeit im Haus verbracht haben, konnten dann auch ihre Eindrücke mitteilen. Wir haben eine Sendung gemacht mit dem Titel Jetzt dreht i, eine sehr traditionsreiche Sendung bei uns, wo Programmverantwortliche mit dem Publikum live diskutiert hatten über Anregungen, Kritik, Zustimmung, aber auch negative Einschätzungen. Ich selber hatte eine Sendung in Bayern 2, Tagesgespräch nennt die sich, eine Stunde lang mit Hörerinnen und Hörern gemacht und so weiter. Und ich weiß von vielen Häusern, dass es Ähnliches gibt in immer wieder einer eigenen Ausgestaltung. Aber ich halte das für zentral wichtig. Und zwar nicht nur, um sich irgendwie zu entlasten oder zu zeigen, was man da gemacht hat, sondern um wirklich genau hinzuhören und auch Einschätzungen zu gewinnen. Wir hatten bei Mitmischen viele, viele Themen. Nehmen wir eines, ein Landwirt sagte, wir seien zu sehr an den Themen der ökologischen Landwirtschaft interessiert. Die Themen der konventionellen Landwirtschaft kämen nicht ausreichend bei uns zu Wort, hat es dann an allen möglichen Unterpunkten festgemacht und. Also jeder so innerhalb seiner eigenen Lebenserfahrung. Und wichtig ist, darauf einzugehen und auch da, wo man sagt, da könnte was dran sein, das dann auch anzunehmen. Also das ist das eine. Wenn Sie fragen, wer sind die Leute, die uns nicht in dem Maße nutzen? Wir haben ja zwei verschiedene Reichweitenwerte. Der eine ist diese 94% Wochenreichweite und ich glaube in der Tagesreichweite ist es 80, oder? Genau. Und das ist natürlich in sich, weil es Durchschnittswerte für Deutschland sind, dann differenziert bei den über 65-Jährigen sind die Werte herausragend hoch, bei den unter 50-Jährigen etwas schwächer, aber eben nicht so, dass man sagen kann, wie es manchmal polemisch heißt, wir seien ein Netzwerk, was Angebote für die älteren Menschen macht, sondern es gibt sehr viele, auch jüngere Menschen und gerade bei den unter 25-Jährigen in stark wachsender Zahl, die uns vielleicht weniger linear verfolgen, sondern über die entsprechenden Mediatheken, Apps und anderen Angebote. Also die unterschiedlichen soziologischen Befunde im Detail könnten wir dann gerne noch austauschen, sind nicht dramatisch neue, die jetzt in diesen Wochen festgestellt werden, sondern das sind die Beobachtungen, die wir eigentlich seit Jahren schon machen. Also dass es in manchen Gruppen besonders intensive Nutzungen gibt, also gerade Menschen, die sehr stark an Politik oder Kultur interessiert sind, Menschen, die sehr stark an Sport interessiert sind, nutzen natürlich mit Begeisterung die Angebote des Sports bei uns. Leute, die sehr stark jetzt an Unterhaltung interessiert sind, finden mitunter weniger bei uns. Und so gibt es eben die ganzen Aufschlüsselungen. Aber Leute, die damit seit längerem vertraut sind, sagen, das ist durchaus das, womit wir eben zurechtkommen müssen und wo wir auch immer wieder uns bemühen, dann auch auf die Gruppen stärker zuzugehen, denen wir vielleicht noch nicht dasselbe an Wert bieten können wie einer großen Mehrheit.
Herr Wagner, die kleine Ergänzung von mir, die Prozentzahlen 80, 94, die jetzt nochmal erwähnt worden sind, haben wir Mitte April nach der damaligen Intendantensitzung in Bremen vorgestellt. Gibt es einen Link mit tollen Folienanhang, schicke ich Ihnen nachher zu, zur Vertiefung.
Hier ging es ja nur um 20%, die sind nicht so differenziert. Sind das mehr AfD-Wähler,
ja.
Sind das mehr tatsächlich junge Menschen und so weiter?
Wenn Sie erlauben, würde ich ganz kurz eine Frage aus dem Chat einstreuen, die von dem Alexander Krei, Mediendienst DWDL, kommt. Herr Harris, Sie haben nach der ersten Folge von Was Deutschland bewegt eine aus ARD-Sicht ernüchternde Quotenkurve getwittert mit der Überschrift Was Zuschauer bewegt. Welche Schlüsse ziehen Sie aus der Ausstrahlung der Dokumentationen am Montagabend? Darf ich direkt weiterreichen?
Andere als manche aus dem Tweet gezogen haben. Ich fand das eine ganz tolle Idee, sonst hätten wir es ja auch nicht gemacht. Mal für 6 Wochen abweichend vom Schema mit der Story auf 2015 zu gehen. Und wir haben damit, das hat eine lange Diskussion intern gegeben, ein Ziel verbunden, nämlich im Bereich der Dokumentation, so wie es der Titel schon verspricht, was Deutschland bewegt, noch aktueller zu sein, noch näher bei den Themen zu sein, die die Menschen, von denen wir vermuten, dass die Menschen sie bewegen. Und vor allem auch in einer nochmal ganz anderen Qualität, State of the Art, Dokumentation zu produzieren. Ich finde, diese 6 Teile haben gezeigt, dass das ganz gut geht. Sie haben auch gezeigt, und da ist dann wieder der Tweet, wie realistisch man sein muss, was das Verhalten des Publikums angeht. Es ist uns gelungen. Wir hatten ein Ziel, das war nicht ausschlaggebend, aber man setzt sich bei sowas ja immer qualitative und auch quantitative Ziele. Wir hatten die Hoffnung und das Ziel, wenn wir es in dieser Qualität durchhalten, so in den Bereich 2-stelliger Marktanteile zu kommen. Das sind wir mit einem Stück Ungleichland, das hat 10% erreicht. Das ist ein sehr guter Wert in der Primetime. Primetime ist halt eine massive Konkurrenz, das ist ja klar. Da sind andere mit ganz anderen Programmen am Start. Also es zeigt, es geht. Die anderen Stücke haben das nicht ganz geschafft. Wir haben Durchschnitt dann bei den anderen von 7,5. Das ist ein bisschen wenig. Wir haben das noch nicht finalisiert, welche Schlüsse wir daraus ziehen. Aber ein paar kann ich sagen. A, es geht. B, es ist besonders interessant, wenn man es thematisch so hinbekommt, dass es die Möglichkeit eröffnet für Hard aber fair, das ja anschließend läuft, sich thematisch draufzusetzen. Dann haben Sie nämlich einen sehr guten Audience Flow und können journalistisch ein Thema richtig intensiv, nämlich dokumentarisch und dann im Gespräch vertiefend behandeln. Das finde ich ist ein sehr öffentlich-rechtlicher Ansatz. Und wir haben den Schluss daraus gezogen, wir müssen tatsächlich an der Frage, das ist das Schwierigste, was bewegt die Menschen zu welchem Zeitpunkt, wirklich noch intensiver arbeiten und sehen, dass wir diesen Standard noch weiter qualitativ nach vorn pushen, dann glaube ich, kann es gelingen, auch in der Primetime mit solchen Stoffen immer mal wieder an den Start zu gehen. Fußnote noch, in der Zeit hatten wir dadurch den Sendeplatz um 22:45 nach den Tagesthemen frei, das werden Sie auch beobachtet haben, da haben wir ein Format vom Bay-Kollektiv von Radio Bremen eingesetzt, Rabiat. Das ist mit den Werten, die die Story dort auch sonst erzielt, gelaufen. Ich fand, es war eine sehr ungewöhnliche Form von Reportagen, eine, die uns sehr geschmückt hat. Und da kann ich Ihnen schon verraten, Radio Bremen würde gerne im nächsten Jahr das auch wieder machen und ich auch. Und wenn zwei etwas wollen, kommt es ja meistens zustande.
Ein schöner Ausblick. Herr Bure, ich habe Ihre Meldung gesehen, aber zuerst kam ein Kollege, der noch nicht dran war. Bitte.
Ja, schönen Dank. Andreas Heimann von DPA. Herr Willem, ich habe noch eine Nachfrage zu dem Plattformthema und dem Vorschlag von Max Konzer von Pro7Sat1. Man sieht ja, es gibt eine Reihe von Gemeinsamkeiten, da bilden sich Allianzen, weil es einfach viele gemeinsame Interessen gibt. Aber es gibt andererseits auch Unterschiede in den Konzepten. Können Sie sich vorstellen, dass es dann vielleicht doch nicht auf eine Plattform hinausläuft, sondern auf mehrere Plattformen, an denen sich unterschiedliche Teilnehmer jeweils beteiligen und an jeweils einer anderen dann möglicherweise nicht? Also die ARD ist vielleicht bei mehreren dabei und manche, bei denen es nicht passt, dann nur bei einer anderen, oder denken Sie, das Ziel ist weiter eine gemeinsame Plattform für alle Partner? Und die zweite Frage betrifft nochmal die Schlichtungsstelle. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Denken Sie eher an so eine permanente Konferenz für einen niederschwelligen Austausch über strittige Themen an jedem Tag? Oder ist es eben wirklich so, dass nun bei gravierenden Streitfällen die Schlichtungsstelle eingeschaltet wird und dann einen Vorschlag vorbereitet?
Letzteres. Also keine permanente Konferenz, das wäre wirklich unangemessen, sondern auch die Verlagsseite erkennt ja an, dass wir für die Veränderung auch Zeit brauchen. Wir haben das auch bisher schon, wo wir uns auseinandergesetzt hatten über einzelne Angebote, immer so gehalten, dass man einfach von uns aus bekannt hat, wir haben es bei BR24, um jetzt mal von meinem Haus zu reden, so gehalten, als es an den Start ging, waren wir aufgrund technischer Workflows noch nicht in der Lage, alle Audios oder Videos, die eigentlich zu einzelnen Themenblöcken gepasst haben, auch technisch so schnell an den Start zu bringen innerhalb unseres Hauses. Und da haben wir von Anfang an gesagt, das wird noch deutlich mehr an Anteil von Video und Audio geben, aber wir brauchen eben noch technisch. Also ich denke, dass wir immer in bestimmten Intervallen uns dann treffen werden und auch immer nur dann, wenn Relevantes anliegt. Niemand hat Zeit zu verschenken und dann, wenn es eben tatsächlich lohnt, zusammenzukommen und entweder über das Grundsätzliche zu reden oder einzelne Beispiele exemplarisch zu betrachten, werden wir das machen. Und wir waren uns auch einig, dass wir diese Gespräche nutzen wollen, um auch über Gemeinsamkeiten nachzudenken. Da komme ich genau zu Ihrer anderen Frage. Es gibt ja auch aus dem Verlagsbereich durchaus spannende Ideen. Die sind nicht immer ein B2C-Modell, wie das, was gestern Herr Konze vorgestellt hat, sondern zum Teil auch innerhalb der Medien, also B2B-Modelle. Und selbstverständlich wird es ganz unterschiedliche Plattformen geben, an denen wir auch immer wieder mit unterschiedlichen Partnern beteiligt sind. Herr Zeiler hatte bei einer Anhörung zum ORF, bei einer Enquete in Wien gesagt, dass jeder Sender oder jedes wichtige Medium eine Multiplattformstrategie braucht, dass das fürs Überleben zentral wichtig ist. Und ich glaube, er hat absolut recht darin. Also wie erreichen wir in einer Gesellschaft, die sich immer weiter auffächert, wo die Mediennutzung auch immer spezifischer wird in den Altersgruppen oder auch in den unterschiedlichen Milieus, wie erreichen wir weiterhin alle? Das ist ja ein Riesenanspruch. Im Linearen erreichen wir verlässlich große Mehrheiten, aber eben mit der Zunahme der Nutzung im mobilen Internet beileibe nicht mehr alle. Und da ist der Aufwand, den wir alle treiben müssen, aber die Zeitungen genauso, die privaten Radio- und Fernsehsender, aber auch Parteien, Gerichte, Polizeibehörden, wer auch immer, um tatsächlich alle zu erreichen, wird immer größer. Und vieles davon, was man an Aufwand leistet, kann man auch vernünftigerweise nicht alleine realisieren, sondern mit Partnern, also natürlich, ja, klare Antwort. Wir werden auf unterschiedlichen Plattformen in unterschiedlicher Ausgestaltung mit ganz verschiedenen Partnern arbeiten über die nächsten Jahre. Und meine eigene Idee bezog sich auf etwas Größeres, weil es da ja auch um das Thema ging, wie ist denn tatsächlich die Möglichkeit in Europa, über Algorithmen Aufmerksamkeit zu steuern. Und wir unterliegen halt in diesem digitalen öffentlichen Raum letztlich vollständig der Dominanz einiger weniger Unternehmen aus den USA, die Kontrolle auch haben über den Algorithmus und auf diese Weise die Relevanz, die Sichtbarkeit von Inhalten aller Art, ob aus Informationswelten, Bildungs-, Unterhaltungswelten, wie auch immer, was für Millionen Menschen tatsächlich Gegenstand ihres Interesses ist, wird da gesteuert. Und mir scheint es nicht einzuleuchten, dass sowas in Europa nicht auch als ein großes Projekt angepackt werden könnte. Aber das ist ein Thema, wo wir sozusagen nur Interesse anmelden, mit unseren Inhalten es zu begleiten, wo es aber einen Akt braucht, der natürlich weit über die Medien hinausgeht. Also eine wirklich Idee auf einer großen Ebene, weit gedacht, groß gedacht. Und es hindert mich aber nicht daran, mit allen Kolleginnen und Kollegen pragmatisch über andere Wege nachzudenken, wo wir mit Partnern größere Reichweiten erzielen können. Und da wird es sicher auch in dem Jahr noch die eine oder andere interessante Entwicklung geben können.
Das Mikrofon ist eine Reihe weiter nach hinten gewandert und dann
genau, eine Fromm von der Taz.
Frau Fromm.
Genau. Ich würde gerne nochmal auf die Diskussion um sexuelle Belästigung innerhalb der ARD oder innerhalb von einzelnen Anstalten zu sprechen kommen. Herr Henke ist jetzt gekündigt. Es gibt diese branchenübergreifende Beschwerdestelle von Frau Grütters. Ist das Thema für die ARD damit vom Tisch? Und wenn ja oder auch wenn nein, was bleibt denn von der Diskussion?
Also vom Tisch ist es natürlich nie. Und da ist ja jeder nicht gut beraten zu sagen, wir haben das bei uns in der Institution oder in der Unternehmung ein für alle Mal gelöst. Natürlich nie. Es ist eine echte Daueraufgabe, die auch mit Kulturwandel einhergehen muss. Es ist ganz konkret in den Häusern für uns täglich eine Aufgabe, immer wieder dafür zu werben, dass Betroffene sich auch anvertrauen. Dass sie nicht Dinge hinnehmen, die nicht hinzunehmen sind, sondern dass es von uns verschiedene Möglichkeiten gibt, eben uns Dinge anzuvertrauen, also von Angeboten über betriebliche Beschwerdestellen, Ombudsleute, Personalrat, Intendanzen, die Gremienbüros, viele unterschiedliche Ansprechstellen. Ich glaube, dass das auch gut ist, weil es ja immer höchstpersönlich ist, mit wem man auch sprechen kann oder mag. Und wenn wir nur eine einzige Anlaufstelle hätte und da ist sozusagen aber für jemand, der betroffen ist, das nicht passend, dann würde man ja eine Möglichkeit verkürzen. Wir tauschen uns innerhalb der Anstalten auch aus über die Lösungen, die erfolgversprechend waren. Einige schalten ja auch externe Anwaltsbüros ein, andere tun das nicht. Also da gibt es sehr viele Elemente. Wir haben es zum Teil der Ausbildung gemacht bei den Azubis, in der Volontärsausbildung. Es gibt mittlerweile dazu auch verpflichtende Angebote bei Führungskräften, Fortbildungen und dergleichen mehr. Die Idee von Monika Grütters wurde ja auch mit von uns angeregt, also ganz konkret auch aus der ARD heraus mit angestoßen, hatte damals selber früh mit Monika Grütters auch telefoniert, weil es, glaube ich, günstig ist, nicht jetzt nur speziell auf die ARD oder den Rundfunk zu schauen, sondern das eben weiter anzugehen, das Thema in diesem Falle für die kreativen Branchen im weiteren Sinne. Aber es ist auch nicht nur da ein Thema, sondern man muss wirklich sagen, gesamtgesellschaftlich ein Thema. Und ich würde niemals sagen, auch bei mir im Haus ist alles zum Besten bestellt, sondern man kann immer nur werben dafür, dass wir eben hier eine Veränderung bekommen in die gemeinsam gewollte Richtung.
Gut, dann Herr Bure nochmal bitte.
Ja, ich habe zwei Fragen noch an Herrn Harris. Eine zu Anne Will, eine andere Frage zum Thema Sponsoring. Zu Anne Will habe ich noch die Frage, es gab noch mal so einen Solo-Auftritt von Angela Merkel bei Anne Will. Und Herr Harris, Sie haben ja letztes Jahr gesagt, das sei gar kein Gesetz, dass Frau Merkel jetzt immer alleine bei Anne Will ist, während Anne Will ja selber sagt, naja, das macht Angela Merkel nicht mit anderen Talkgästen, da kriegen wir sie auch nicht zu. Bleiben Sie jetzt dabei, dass das kein Gesetz ist und können Sie mir auch erklären, also können Sie diese Sonderbehandlung von Angela Merkel in der Talkshow Anne Will einmal kurz erklären?
Ich weiß gar nicht, ob es Gesetze für journalistische Formate gibt.
Das war ein Zitat von Ihnen.
Ja, okay, dann ziehe ich es mit Bedauern zurück, wenn ich es tatsächlich so formuliert haben sollte. Nein, es gibt ja im Journalismus sozusagen keine Gesetze, nach denen man Programm macht, sondern Programm macht man journalistisch, nach journalistischen Kriterien. Und wenn Sie sagen Sonderbehandlung, wenn ich richtig informiert bin, ist Frau Merkel die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland und befindet sich zurzeit in einer äußerst prekanten, schwierigen politischen Situation. Jedenfalls lese ich das immer in den Zeitungen und habe auch schon selber Sendungen drüber gemacht. Und in einer solchen Situation ist natürlich unglaublich spannend, auch monothematisch mit der Bundeskanzlerin ein Gespräch in der gesamten Sendelänge zu führen. Und das, finde ich, ist journalistisch eine absolut richtige Entscheidung, wenn man die Gelegenheit hat, das auch zu nutzen und dort kritisch die Bundeskanzlerin zur aktuellen Situation, die für sie, weiß Gott, ja nicht leicht ist, zu befragen.
Wird denn überhaupt versucht, dass man vielleicht andere Talkgäste dazu bekommt, oder gibt es diesen Versuch vielleicht gar nicht? Ich weiß es nicht. Also
die Redaktion stellt jeweils das zusammen, was sie in der Woche für das Adäquate hält. Ich bin nicht Mitglied der Redaktion, also ich nehme an den Redaktionsdiskussionen nicht teil, aber ich bin ganz sicher, dass in der Redaktion von Anne Will, die ja auch, das ist ja eine Auftragsproduktion, auch angebunden ist an den Norddeutschen Rundfunk, der nämlich federführend ist. Dort gibt es eine Redakteurin, die ich persönlich kenne, sehr schätze, eine sehr kluge, unabhängige Frau. Und dort gibt es einen sehr guten Chefredakteur, den ich selber mal ausgesucht habe in meinem früheren Leben, der auch ein sehr kluger, unabhängiger Mann ist. Und all die miteinander diskutieren Woche für Woche, was machen wir am Sonntag bei Anne Will. Und Sie können sicher sein, das machen die nach journalistischen Kriterien.
Und noch eine kurze Frage zum Thema Sponsoring. Foodwatch kritisiert ja des Öfteren Coca-Cola sehr stark, weil es ein sehr gesundheitsgefährdendes Produkt sei und so weiter. Die ARD hat jetzt 4 Hauptsponsoren während der WM-Live-Übertragung. Können Sie kurz sagen, wie diese Hauptsponsoren für die Live-Übertragungen, nach welchen Kriterien die ausgewählt werden und ob sie möglicherweise auch durch die FIFA gezwungen sind, für Coca-Cola Werbung zu machen? Vielleicht können Sie das dem Zuschauer kurz erklären. Wie kommt es zu diesen 4 Sponsoren und nach welchen Kriterien suchen Sie die aus?
Ich bin jetzt gar nicht im Einzelnen in der Rechtslage drin, aber wir sind nicht Alleinentscheider in der Frage und wir nehmen die, die wir in Abstimmung dann bekommen. Und Sie können immer bei Sponsoren sagen, wie bei Coca-Cola, irgendetwas ist ungesund. Sie können sich auch vegan schminken, auch das gibt's, weil man der Auffassung ist, das sei richtig. Also da würde ich mal sagen, alles, was sozusagen im normalen Gebrauch ist, Produkte, die Menschen nutzen, ist potenziell auch bei uns als Sponsor möglich.
Herr Wagner, bevor ich Sie aufrufe, würde ich gerne noch mal in unseren Chat springen. Christian Buß vom Spiegel, Spiegel Online, fragt: Herr Wilhelm, was halten Sie von dem Vorschlag der 6-Länder-AG, eine Neubeauftragung der ARD vorzunehmen und den Etat über eine Indexierung zu berechnen? Wäre es aus Ihrer Sicht interessant, bei mehr Eigenverantwortung einen wahrscheinlich kleineren Gesamtetat zur Verfügung zu haben als einen, der von der KEF errechnet wird?
Ich hatte schon in einer ersten Reaktion vor ein paar Tagen gesagt, dass Indexierung und auch Budgetierung durchaus interessante Anreize bieten, also in diesem Gesamtverbund zu sorgsamem Wirtschaften, weil sie ja auch ein Eigeninteresse begründen, sparsam zu arbeiten, dass es ganz entscheidend ankommt auf die konkrete Ausgestaltung einer solchen Lösung und dass sie sich natürlich wie immer beim Artikel 5 Grundgesetz Pressefreiheit, Rundfunkfreiheit in dem vom Verfassungsrecht gezogenen Rahmen bewegen muss, weil wir ja am Ende als Grundrechtsträger auch immer die Bedingungen brauchen, um den Auftrag, den das Grundgesetz uns gegeben hat, wahrzunehmen. Aber die konkrete Ausgestaltung liegt uns ja nicht vor. Es gibt diese Idee, diese Initiative von 6 oder 7 Ländern und es gibt ein Gespräch der Länder, das in diesem Jahr noch ganz intensiv geführt werden wird. Für uns ist es, glaube ich, wichtig und es gehört sich auch so, dass wir den Ländern dafür zur Verfügung stehen, dass wir auch ihre Einladung annehmen, über die konkrete Ausgestaltung zu reden und dass wir mitwirken und immer wieder dabei auch darauf hinweisen, was wir sozusagen auf dem Boden der Rundfunkfreiheit für unsere Arbeit brauchen und für die pflichtgemäße Erfüllung unseres Auftrags.
Herr Wagner, bitte.
Ja, nochmal Jörg Wagner, RBB Medienmagazin. Ich habe gerade meinem Second Screen entnommen, dass die ARD die Firma Telepool verkauft hat. in Richtung Hollywood. Können Sie das bestätigen oder sind das Fake News? Und zweitens, wenn Sie es bestätigen können, zu welchen Summen und was der Hintergrund dazu ist, also was man dazu sagen kann zum Hintergrund?
Also es ist erstens nicht die ARD, weil die Telepool nicht der ARD gehörte, sondern nur ihren Gesellschaftern und das waren einzelne Häuser der ARD. Aber ich denke, dass der Verwaltungsdirektor des Bayerischen Rundfunks, der einen der Gesellschafter vertritt, dazu den neuesten Stand hat.
Ja, hallo. Also es sind vier Gesellschafter. Das ist die Helvetia, das ist eine Tochtergesellschaft der Schweizer SRF. Es ist der Bayerische Rundfunk, der Mitteldeutsche Rundfunk und die SWR Media Service GmbH, also die Werbetochter des Südwestrundfunks. Und es ist richtig, was Sie berichten, die Telepool ist verkauft worden an ein Investoren-Duo um den Produzenten Mark Foster, ein deutsch-schweizer Produzent, der unter anderem ein Quantum Trost, also den James Bond, produziert und Regie geführt hat, und den Schauspieler Will Smith. Die haben als strategische Investoren diese Firma übernommen, also trifft zu.
Und warum haben Sie das gemacht?
Also es war, darüber hat ja auch schon mal die Süddeutsche Zeitung vor ziemlich genau einem Jahr schon mal berichtet, der Grund, dass das Geschäftsmodell der Telepool immer schwieriger in Übereinstimmung zu bringen war mit unseren Vorgaben, die auch immer strenger ausgelegt werden. Wo dürfen sich Rundfunkanstalten und Firmen noch beteiligen? Ich sage Ihnen mal ein Beispiel, wenn Sie im Filmrechtehandel unterwegs sind, dann ist das nicht mehr nur das Kerngeschäft aus unserer Sicht, die Rechte zu sichern und zu vertreiben, die das Fernsehen betreffen, sondern es sind ganze Pakete bis hin zum Beispiel reinragen in den Bereich Gaming. Und das ist nicht mehr durch unseren gesetzlichen Auftrag, nämlich Hörfunk, Fernsehen, Telemedien zu machen, gedeckt. Und wir haben gesagt, wir passen als öffentlich-rechtliche Gesellschafter auf Dauer nicht zu so einer Company.
Können Sie noch was über den Verkaufspreis sagen und wie der dem Beitragszahler zugutekommt eventuell?
Nein.
Das, ja, bitte, Albrecht. Nö. Alles gesagt. Nachdem er kein Namensschild hatte, moderiere ich ihn wenigstens ab. Der Höflichkeit halber Dr. Albrecht Frenzel, der Verwaltungsdirektor des BR und in dieser Funktion auch Vorsitzender der Finanzkommission in der ARD-Vorsitzzeit. Meine Damen und Herren, ich habe aus dem Chat noch ein paar Themen, die wir aber bilateral abarbeiten. Die Meldungen hier aus dem Plenum haben wir hoffentlich zu Ihrer Zufriedenheit abgearbeitet. Jetzt haben wir eine große Runde zum Abschied gehabt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse. Natürlich steht die ARD-Pressestelle, wie Sie es gewohnt sind, für alle Nachfragen, alle, die Ihnen jetzt auch nach Ende der Pressekonferenz noch einfallen, zur Verfügung. Rufen Sie uns an, melden Sie uns. Ich möchte ein großes Dankeschön aussprechen, Frau Schlesinger, an den RBB und vor allem Ihre Techniktruppe, die hier einen wunderbaren PK-Raum gezaubert haben für unsere Bedürfnisse maßgeschneidert. Herzlichen Dank an alle, die beteiligt waren von Technik und in den Backoffices. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Danke auch den Mitdiskutanten und Antwortgebern, Herr Wilhelm, Herr Harris, und Ihnen noch einen angenehmen Tag.